Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um Schweinekot, Biertreber und andere Bioabfälle, deren Potenzial Wissenschaftler künftig heben wollen.
Man spricht ja manchmal von EDA-Potenzialen, weil diese Biomasse oder diese Einsatzstoffe eh da sind, weil die sowieso anfallen als Reststoff. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, diese zu nutzen.
Der Fraunhofer-Forscher Robert Daschner tüftelt an einer Bioraffinerie, die aus solchen Abfällen Biosprit herstellen sollen. Für Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge. Und wir besuchen den gleich mal im Labor. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst wollen wir aber genau auf eine Studie schauen, die neues Licht auf die gesundheitlichen Folgen einer Corona-Infektion wirft, die wir gestern nur kurz vermeldet haben. Es geht um eine Studie, durchgeführt am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, deren Ergebnisse eben im European Heart Journal publiziert worden sind. Ihre Kernaussage: Auch nach einer SARS-CoV-2-Infektion mit mildem Verlauf können Organe wie Herz, Lunge und Nieren noch viele Monate lang beeinträchtigt sein. Das klingt zunächst mal alarmierend. Andererseits sind die beobachteten Organschäden so klein, dass sie die Lebensqualität der Betroffenen kaum beeinflussen. Um die Relevanz der Befunde besser einordnen zu können, habe ich vor der Sendung mit Professor Raphael Twerenbold gesprochen vom Universitären Herz- und Gefäßzentrum am UKE in Hamburg. Meine erste Frage an ihn war: Was für Patientinnen und Patienten wurden für diese Studie untersucht?
Tatsächlich haben wir in dieser Studie aus Hamburg anhand von 443 an Covid-19 erkrankten Hamburgerinnen und Hamburgern, welche in der ersten und der zweiten Welle der Pandemie im Jahr 2020 erkrankt sind, dahingehend zu untersuchen, ob wir, wenn wir sie ganz detailliert in einem mehr als siebenstündigen Untersuchungsprogramm auf verschiedenste Organfunktionen und Strukturen hin untersuchen, kleine oder gewisse Veränderungen sehen im Direktvergleich mit der Durchschnittsbevölkerung aus Hamburg, die keinen Kontakt zu SARS-CoV-2 hatte.
Das waren also 443 Covid-Genesene zwischen 45 und 74 Jahren. Wichtig auch noch zu sagen, die waren alle ungeimpft. Welche Gesundheits- und Fitnessparameter haben Sie denn erfasst und verglichen?
Grundsätzlich ist es ganz wichtig zu betonen, ganz genau, das waren Personen, welche allesamt ungeimpft waren, nicht weil sie Impfgegner waren oder kritisch der Impfung gegenüberstanden, sondern weil die Impfung zum Zeitpunkt der Studie noch nicht zur Verfügung stand. Und auch wichtig anzumerken ist, dass wir die Untersuchung in mittel 10 Monate nach SARS-CoV-2-Infektion durchgeführt haben. Alle Teilnehmer hatten in der Mehrheit milde oder maximal moderate Symptome und die absolute Mehrheit, insgesamt 93%, hatten keinen Hospitalisationsbedarf während der Infektion. Die Parameter, die wir untersucht haben, das waren mehrere tausend Variablen letztendlich, haben verschiedenste Organe untersucht, das Herzen, die Lungenfunktion, die Nierenfunktion, aber auch die Beinvenen, die Halsschlagadern. Man hat auch Magnetresonanztomographie-Untersuchungen des Gehirns und des Herzens bei einer Mehrzahl der Patienten durchgeführt, um auch dort allfällige strukturelle Veränderungen detailliert frühzeitig erfassen zu können.
Sie kommen ja letztlich zum Schluss in dieser Studie, dass selbst ein milder Verlauf einer Covid-19-Erkrankung mittelfristig Schäden in verschiedenen Organen hinterlassen kann. Wo genau haben Sie solche Schäden beobachten können?
Grundsätzlich ist es vielleicht wichtig, wenn wir von den Folgen an den Organen sprechen, dass wir den Begriff Spuren einer SARS-CoV-2-Erkrankung lieber verwenden, weil das Wort Schädigung automatisch einen gewissen Krankheitswert implizieren würde, der nicht unbedingt gegeben ist. Wir haben viel mehr im Kontinuum diese Messwerte im Vergleich mit der Normalbevölkerung Unterschiede gesehen. Ob und welchen Krankheitswert diese Unterschiede langfristig zeigen werden, ist noch Gegenstand diverse Untersuchungen, auch laufender Untersuchungen. Wenn Sie aber fragen, welche Unterschiede haben wir gesehen, welche Spuren hat die Infektion mit SARS-CoV-2 möglicherweise hinterlassen, sind uns 4 Organe ins Auge gestochen. Erstens einmal das Herzen, die Lungen, die Nieren, aber auch Befunde der Beinvenenultraschalluntersuchung.
Und wie deutlich waren die Spuren, die Sie dort sichten konnten in diesen eben beschriebenen 4 Organen?
Insgesamt waren die Unterschiede, die wir festgestellt haben, zwar statistisch hoch signifikant, zahlenmäßig lagen die aber oftmals im geringen prozentualen Bereich. Um ein paar Beispiele zu nennen, beispielsweise lag die Pumpkraft der linken Herzkammer im Mittel 1-2% unter dem Wert aus der Hamburger Durchschnittsbevölkerung. Das Lungenvolumen war um 3% reduziert, die Atemwegswiderstände als Ausdruck einer Steifigkeit der Atemwege und Bronchien um 8% erhöht, die Nierenfunktion um 2% erniedrigt. Vielleicht einer der Befunde, der uns ins Auge gestochen ist und Aufmerksamkeit auch ausgelöst hat, ist die Erkenntnis, dass in der Ultraschalluntersuchung der Beinvenen man 2-3-mal häufiger Zeichen einer möglicherweise zurückliegenden, unentdeckten Beinvenenthrombose hat finden können.
Aus der Sicht des Laien scheinen diese Veränderungen, die Sie gerade genannt haben, ja recht gering zu sein, also niedriger Prozentbereich. Wie gravierend waren die denn im Alltag der Studienteilnehmerinnen? Haben die das zum Teil gar nicht gemerkt?
Tatsächlich ist es so, dass die Zahlen gering sind und deswegen vielleicht auch trügerischerweise als harmlos gelten mögen. Für den Einzelnen ist es oftmals so, dass diese Veränderungen nicht mit Beschwerden einhergehen, weil die im geringen Bereich liegen. Und das ist wichtig anzumerken zur Beruhigung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man weiß aus großen Studien, die vor der Zeit der Corona-Pandemie entstanden sind, dass beispielsweise auch eine minimale Einschränkung der Pumpkraft des Herzens, beispielsweise um 1-2% langfristig, gesehen auf die nächsten 10, 20 Jahre, doch mit einer leicht schlechteren Prognose einhergehen können und zum Beispiel einen höheren Rat einer Herzmuskelschwäche münden. Man muss sich das vorstellen, es ist wie beim Körpergewicht, wenn man über die Feiertage 3 Kilogramm zugenommen hat. Das ist für den Einzelnen kein Drama, aber wenn man das nicht mehr loskriegt, diese 3 Kilos, und angenommen, das wären plötzlich jetzt 10 Millionen Deutsche, die auf einen Schlag 5 Kilo mehr wiegen würden, dann hätte das auch aus gesundheitspolitischer Sicht auf lange Sicht schon Konsequenzen, weil das einfach Folgeschädigungen dann an den Organen bewirken könnten, die langfristig auch Beschwerden verursachen.
Welche Folgerungen und Empfehlungen lassen sich denn aus dieser Studie jetzt ableiten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man zwar eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt den möglichen Spuren, die Corona hinterlassen kann an den Organen, dass jedoch keine Panik deswegen entsteht, sondern dass man einfach diese Erkenntnisse nutzt, um systematisch und unaufgeregt die Organfunktion, und so empfehlen wir es, von 2 Organen routinemäßig nach 6-9 Monaten einmal beim Hausarzt zu bestimmen durch einen einfachen Bluttest, nämlich dass man einmal die Nierenfunktion bestimmen lässt, sowie einen Wert für die Belastung des Herzens bestimmen lässt, um zu schauen, ob man allenfalls doch stärker betroffen ist nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder ob man beruhigt sein kann im Wissen darum, dass das Herzen oder die Nieren nicht stärker belastet ist. Hinsichtlich der Lunge empfehlen wir Abklärungen nur dann, wenn man anhaltende Atembeschwerden hat und gleichzeitig als eine der Erkenntnisse wegen der möglicherweise höheren Raten an Beinvenenthrombosen empfehlen wir, dass wenn man während oder nach einer SARS-CoV-2-Infektion über neue einseitige Beinschmerzen oder Schwellungen klagen sollte, dass man diese früh ärztlich abklären lässt, um da früh eine blutverdünnende Maßnahme zu treffen, sollte man tatsächlich Thrombosen finden.
Sie haben das in Ihrer Studie jetzt nicht untersucht, aber die spannende Frage ist ja, wären denn bei Geimpften, die sozusagen einen milden Verlauf von Covid-19 hatten, ähnliche Symptome zu erwarten?
Das ist die ganz zentrale Frage, die uns alle brennend interessiert und höchste Relevanz hat. Wir müssen sagen, mit diesen Daten können wir diese Frage nicht beantworten, leider. Und wir müssen dazu noch die laufenden Studien abwarten. Wir hoffen natürlich, dass geimpfte Personen, deren Körper vorbereitet ist in gewissem Maße auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 durch die gestärkte Immunabwehr, dass mögliche Folgespuren geringer ausfallen an den Organen. Ob dies tatsächlich so ist, werden wir abwarten müssen. Aber was wir sicherlich sagen können mit diesen Daten, dass für Ungeimpfte die Strategie, jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Omikron-Variante, die auch häufig mit einem vermeintlich harmloseren, milderen Verlauf einherzugehen scheint, trügerisch ist. Und die Strategie, dass man sich jetzt immunisiert, indem man sich durchseucht, aus medizinischer Sicht keine gute Idee scheint, weil man weiß jetzt anhand dieser Daten, dass auch milde Verläufe nicht harmlos sein müssen.
Also die Empfehlung an noch Ungeimpfte wäre auch, sich schleunigst impfen zu lassen aus Ihrer Sicht?
Genau, ich glaube, die Empfehlung muss sicherlich sein, alle Maßnahmen zu treffen, insbesondere für Ungeimpfte, um sich vor einer Infektion zu schützen. Dazu gehört auch die Impfung.
Über eine aktuelle Studie zu den mittelfristig nachweisbaren Folgen einer milden Covid-19-Erkrankung sprach ich mit Raphael Twerenbold vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, also kaum noch fossile Brennstoffe verfeuern. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Aber wo soll er denn herkommen? Der Sprit für Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge, wo Batterieantriebe bis auf Weiteres keine Option sind. Neben synthetischen Kraftstoffen, hergestellt mit grünem Strom, zum Beispiel aus Wind- und Solarparks, könnten künftig auch Biokraftstoffe eine wachsende Rolle spielen. Ein Fraunhofer-Forscher setzt bei deren Herstellung auf unkonventionelle Rohstoffe wie Schweinekot und Biertreber, die bislang ungenützt im Müll oder auf dem Acker landen. Helmut Nordwig hat den Mann mal besucht.
Eine Lagerhalle in Sulzbach-Rosenberg, Oberpfalz. Bis vor 20 Jahren wurde an diesem Standort Stahl produziert. Heute forscht hier das Fraunhofer-Institut Umsicht, unter anderem an den Kraftstoffen der Zukunft. Robert Daschner gewinnt sie zum Beispiel aus grob geschnittenen Holzschnipseln, die hier in großen Plastiksäcken lagern.
Hier ist so ein holziger Rückstand. Das ist was mit ganz viel Rindenanteil, wo auch eine oder andere Feuerung bestimmt schon Probleme hat. Und solche minderwertigen Einsatzstoffe sind eigentlich das, was wir uns anschauen, um da einfach noch die maximale Wertschöpfung rauszuholen.
Das Team des Maschinenbauers erzeugt Benzin, Diesel und Kerosin aus biologischen Abfällen. In vielen verschiedenen Gläschen zeigt Robert Daschner, was außer den Rindenresten noch als Rohstoff taugt. Zum Beispiel Klärschlamm, die Reste von Rapssamen nach der Ölgewinnung oder
Biertreber, jeder kennt Bier. Beim Produktion fällt quasi dieser Treber an. Leimleder aus der Lederherstellung. Tatsächlich so zum Teil das, was von den Häuten noch abgezogen wird, das Fettgewebe. Kann man sich vorstellen, kein appetitlicher Einsatzstoff, aber eben durchaus sehr, sehr energiereich. Schweinegülle-Pellets, da kann man sich selber drunter vorstellen, was da dahinter steckt. Die Mitarbeiter freuen sich zum Teil sehr, wenn sie diese neuen Einsatzstoffe testen können. Aber es ist wichtig, hier vor allem nachhaltige Alternativen zu finden, Einsatzstoffe, die man sonst nicht oder nur minderwertig nutzt, einfach nutzbar zu machen.
Das unterscheidet das Konzept hier von dem anderer Forschungsinstitute. Die Wissenschaftler verwenden kein schönes Stroh oder sauberes Sägemehl, sondern Biomaterialien, die sich oft nicht mal zum Kompostieren eignen. Sie werden in einer Anlage, Marke Eigenbau, zunächst unter Sauerstoffabschluss erhitzt. Dabei entstehen drei Dinge: Kohle, die landwirtschaftliche Böden verbessern könnte, außerdem sogenanntes Synthesegas, interessant für die Chemieindustrie, und ein Öl, so dunkel wie das im Automotor. Damit man es als Kraftstoff nutzen könnte, muss es erst noch mit Wasserstoff behandelt werden und je nach Rohstoff müssen Verunreinigungen entfernt werden, wie Stickstoff oder Schwefel.
Und man erhält dann einen hohlen Wasserstoff, den man dann am Schluss über eine Destillation einfach nur in eine Benzin- oder Dieselfraktion auftrennen kann. Aber auch Kerosinfraktion bei einer großen Mineralölraffinerie fällt ja immer das ganze Produktspektrum an. Das ist bei uns ähnlich, sodass wir auch eine breite Palette erzeugen.
Eine Bioraffinerie ist also das Ziel, die biologischen Restmüll verwertet. Der Kraftstoff aus Biertreber oder Schweinegülle erfüllt alle Normen für heutige Verbrennungsmotoren. Trotzdem funktioniert das Ganze erst mit kleinen Mengen. Vor allem was die Energiebilanz angeht, hakt es noch. In den Treibstoffen landet nur rund ein Drittel der Energie aus den Bioabfällen. Das liegt unter anderem daran, dass der Prozess für jeden Reststoff neu angepasst werden muss und bei weitem noch nicht für alle optimiert ist. Aber dafür können die Forschenden rund 70 verschiedene Ausgangsmaterialien verarbeiten, mit denen sonst kaum einer was anfangen kann.
Man spricht ja manchmal bei den biogenen Reststoffen von EDA-Potenzialen, weil diese Biomasse oder diese Einsatzstoffe eh da sind, weil die sowieso anfallen als Reststoff. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, diese zu nutzen.
Das ist bei herkömmlichem Bioethanol oder Biodiesel anders. Dafür werden eigens Pflanzen angebaut, die Platz, Wasser und Dünger benötigen. Berechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen allerdings auch, dass die Biokraftstoffe aus Abfällen den Bedarf an Kraftstoffen bei weitem nicht abdecken werden. Bestenfalls 10% könnten sie künftig einmal beisteuern. Als ein Baustein von vielen für die Energiewende im Verkehrssektor könnten sie dennoch wichtig werden.
Helmut Nordwig über neuartige Bioraffinerien, die Bioabfälle wie Schweinekot und Biertreber, die eh da sind, in Biosprit verwandeln. Weiter geht's hier mit einem Lesetipp für die langen Winterabende in Zeiten der Corona-Pandemie. Ein Sachbuch über den evolutionären Ursprung unserer Emotionen.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Wie hängen subjektive Empfindungen und Gehirnaktivität zusammen? Und wann machen sie psychisch krank? Der renommierte amerikanische Neurowissenschaftler Carl Deiseroth hat zu diesen Fragen nun ein lesenswertes Buch vorgelegt. Sein Titel: Der Stoff, aus dem Gefühle sind, über den Ursprung menschlicher Emotionen. Carl Deiseroth ist ein Pionier der Optogenetik, mit der sich Hirnfunktionen untersuchen lassen, indem man Nervenzellen mit Lichtpulsen an- und abschaltet. Deiseroth ist aber auch Psychiater und betont, dass mehrere Perspektiven nötig sind, um die menschliche Psyche zu verstehen.
In diesem Buch geht es also nicht nur um die Erfahrungen eines Psychiaters, die Ursprünge der menschlichen Emotionen und die aktuelle Hirnforschung. Jede dieser drei Sichtweisen ist vielmehr eine Linse, die die Geheimnisse des menschlichen Geistes aus einem anderen Winkel zeigt. Diese unterschiedlichen Perspektiven zu einem Bild zusammenzufügen, ist nicht einfach.
Deiseroth konzentriert sich deshalb auf die Frage, was subjektive Bewertungen mit evolutionären Entwicklungen und Nervennetzen zu tun haben können. Das Buch ist in der Ich-Perspektive geschrieben und geht immer wieder empathisch auf psychiatrische Fallgeschichten ein, etwa auf die von Alexander. Er beginnt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York, sich intensiv in die Opfer hineinzuversetzen und verändert sich dabei. Ein paar Wochen später wird er in die Klinik eingewiesen.
Zu diesem Zeitpunkt war seine ganze Welt zum Einsturz gebracht worden. Nicht durch explodierendes Flugbenzin, sondern durch einen wilden, überschäumenden und durch nichts aufzuhaltenden Wahn. Es war der erste Ausbruch, der Moment, in dem die Beziehung zur Wirklichkeit im Sturm einer Belastung, eines Traumas oder einer unbekannten Anspannung reißt und der Mensch den Halt verliert.
Mit der gleichen sprachlichen Kraft schildert Deiseroth Fälle von Manie, Autismus, Schizophrenie, Essstörung oder Demenz und macht dabei nachvollziehbar, wie schwer es ist, genaue psychiatrische Diagnosen zu stellen. Deiseroth schildert einige optogenetische Studien, die aufzeigen, welche Nervenprozesse mit psychischen Störungen zusammenhängen. Autismus zum Beispiel mit Informationsüberladung, Manie mit einem gestörten Dopaminnetzwerk, Demenz mit dem Verlust von Gedächtniszellen, was Freudlosigkeit erzeugt. Er betont aber vor allem, wie flexibel das menschliche Gehirn Erfahrungen bewerten kann.
Wert, ob negativ für Aversion oder positiv für Belohnung, ist unterm Strich nur eine Art neurales Etikett, welches das Gehirn Erfahrungen oder Erinnerungen anheften und wieder entfernen kann.
Das Buch ist ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht eines Forschenden, der konkurrierende Auffassungen weitgehend ausklammert. Deiseroth setzt große Hoffnungen in die Optogenetik. Er ist sich aber auch der ethischen Fragen bewusst, die es aufwirft, wenn sich Gefühle künftig vielleicht einmal mit Lichtimpulsen zielgenau an- und abschalten lassen. Insgesamt bietet sein Buch einen guten Einblick, vor welch ungelösten und brisanten Fragen Neurowissenschaftler und Psychiater stehen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die sich für die menschliche Psyche interessieren.
Erkenntnisgewinn.
Die Evolution hat ein flexibles Gehirn entwickelt, das sich sogar gegen sich selbst richten kann.
Spaßfaktor.
Ein sehr gut geschriebenes Buch, das einem die Probleme von Hirnforschern, Ärzten und psychiatrischen Patienten hautnah näher bringt.
Martin Hubert empfiehlt Der Stoff, aus dem Gefühle sind, über den Ursprung menschlicher Emotionen. Das Sachbuch des Optogenetikers Carl Deiseroth wurde von Jürgen Neubauer aus dem Amerikanischen übersetzt. Es ist im Blessing Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. Völlig gratis gibt's hier jetzt noch die Wissenschaftsmeldung von Magdalena Schmude.
Bestimmte resistente Bakterien sind in Igeln entstanden. Auf der Haut der Tiere lebt ein Staphylococcus aureus Stamm, dem das Antibiotikum Meticillin nichts anhaben kann. Britische Wissenschaftler beschreiben im Fachmagazin Nature, wie diese Resistenz entstanden sein könnte. Denn auf der Haut der Igel lebt außerdem ein Pilz, der mit den Bakterien um Nährstoffe konkurriert und einen penicillinartigen Wirkstoff abgibt, der die Bakterien angreift. Die entwickelten vermutlich eine entsprechende Resistenz, die sie auch vor Meticillin schützt. Über Kontakt mit Kühen könnten die resistenten Bakterien dann auf den Menschen übertragen worden sein, wo sie regelmäßig für eine geringe Zahl von Infektionen verantwortlich sind. Die Weltorganisation für Tiergesundheit OIE warnt vor der Vogelgrippe. Die aktuell zirkulierenden Viren vom Typ H5N1 könnten aufgrund zahlreicher Varianten nur schwer überwacht werden. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheitserreger auch auf den Menschen übergehen, sagte die Generaldirektorin der OIE gestern. Von Vogelgrippeviren vom Typ H5N1 sind solche Zoonosen aus früheren Ausbrüchen bekannt. Auch eine Vermischung mit humanen Influenzaviren sei dann möglich. Zwischen Oktober und Dezember hatten 15 Länder Vogelgrippeausbrüche gemeldet, in deren Folge mehrere 10 Millionen Vögel getötet werden mussten. Physikern vom CERN ist eine Rekordmessung gelungen. Die Forschenden konnten mit bisher unerreichter Genauigkeit nachweisen, dass das Verhältnis von Ladung zu Masse bei Protonen und Antiprotonen exakt gleich ist. Dazu hatten sie die einzelnen Teilchen in einer sogenannten Penning-Falle gemessen. In dem rund 25 cm langen elektromagnetischen Container konnten sie die Schwingungen von Protonen und Antiprotonen aufzeichnen und vergleichen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor. Hintergrund des Experiments ist die Frage, wie beim Urknall das Universum entstehen konnte. Denn eigentlich hätten sich dabei Materie und Antimaterie auslöschen müssen. Ein Erklärungsansatz basiert darauf, dass es zwischen beiden Materieformen winzige Unterschiede geben muss. Als nächstes wollen die Forscher untersuchen, ob sich statt der Masse vielleicht das magnetische Moment von Materie und Antimaterie unterscheidet. Ein einfacher Bluttest könnte Aufschluss über die Gesundheit von Schwangeren geben. Anhand der Aktivität bestimmter Gene, die sich durch entsprechende mRNA-Moleküle im Blut der Mutter nachweisen lässt, konnten Forschende in 3/4 der Fälle frühzeitig erkennen, ob eine Frau ein erhöhtes Risiko für eine Präeklampsie hatte. Diese Erkrankung tritt bei 3-5% aller Schwangeren auf und kann unbehandelt in eine lebensbedrohliche Eklampsie übergehen. Die neue Methode ist damit 7-mal zuverlässiger als bisherige Diagnosemethoden, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. Die Erkenntnisse könnten in Zukunft bei der Entwicklung neuer Untersuchungsverfahren helfen. Hunde können unterscheiden, welche Sprache sie hören. Das zeigen Hirnscans von 18 Tieren, denen während der Untersuchung ein Text auf Spanisch und Ungarisch vorgespielt wurde. Hörten die Hunde die Sprache, die ihre Herrchen oder Frauchen sprachen, zeigte der Bereich der Großhirnrinde, der für die Verarbeitung von Gehörtem zuständig ist, eine andere Aktivität als bei der jeweils unbekannten Sprache. Es ist der erste Nachweis einer derartigen Fähigkeit im Gehirn eines Tieres, schreiben Forschende aus Ungarn im Fachmagazin Neuroimage.
Sternzeit, 6. Januar. Das Super-Hubble-Teleskop im 10-Jahres-Plan. Am Beginn jedes Jahrzehnts veröffentlichen die nationalen Akademien der USA einen Bericht, der die wichtigsten und erfolgversprechendsten Projekte der Astronomie auflistet. Was im Decadal Survey genannt ist, hat die größte Chance, tatsächlich realisiert zu werden. Grundlage sind Hunderte von Positionspapieren, die aus der Fachwelt angefordert wurden. Zudem gab es über mehrere Jahre öffentliche Diskussionen, um über die Ziele der Himmelsforschung zu sprechen. Im November wurde nun auf mehr als 600 Seiten ein neuer Bericht veröffentlicht. Die wichtigste Empfehlung sorgte für Erstaunen. Die Astronomie brauche ein Weltraumteleskop im Infrarot-, sichtbaren und UV-Licht. Es solle rund 6 Meter Spiegeldurchmesser haben und kontrastreich die Planeten anderer Sterne abbilden. Dieses Jahrzehnt sollten die Fachleute dazu nutzen, um die nötige Technologie voranzutreiben. Der nächste 10-Jahres-Plan könnte sich dann zum Bau äußern. Erwartet wird ein Start in frühestens 20 Jahren und die Kosten würden bei rund 11 Milliarden Dollar liegen. Damit wäre dieses Super-Hubble-Teleskop teurer als das James-Webb-Teleskop, das auf 9 Milliarden Dollar kommt, ursprünglich aber auf 500 Millionen taxiert war. Etwas konkreter sind andere Empfehlungen. Die Förderung des Giant Magellan Teleskops in Chile und des 30-Meter-Teleskops in Hawaii, dessen Baubeginn allerdings noch immer offen ist. Nur mit diesen Instrumenten auf dem Boden hätten US-Astronomen auch zukünftig Zugang zu erstklassigen Beobachtungsdaten.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Inflationsrate ist ja bekanntlich stark gestiegen. Aber war's das jetzt schon oder geht die vielleicht noch weiter hoch? Antworten gibt's hier nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.